Was macht uns geistlich schwach? Was raubt unsere auch so fehlende Kräfte manchmal und macht uns zu Pechvögeln in eigenen Augen? Dass wir uns fühlen, des Namens des Herrn nicht würdig zu sein. Warum suchen wir manchmal erneut Wege auf, die wir freiwillig verlassen hatten, als wir das Evangelium aufgenommen haben? Warum gibt es in der Gemeinde Menschen, die nicht zuverlässig sind? Vielleicht nicht bei euch, aber dort, wo ich bin, gibt's das. Und warum nehmen auch die Anständigen manchmal in der Gemeinde eine falsche Richtung? Und wir versuchen diese, aber auch andere Fragen nachzugehen, indem wir das Johannesevangelium gemeinsam aufschlagen. Johannesevangelium, Kapitel 21. Und ich lese dort die Verse von Anfang bis 14. Und es heißt da so: Danach offenbarte sich Jesus wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren zusammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe hin fischen. Sie sprachen zu ihm: Auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihnen: Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Boots aus, und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Da sagte der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Das ist der Herr. Simon Petrus aber, als er das hörte, dass das der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger kamen mit in dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf liegen und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt nun gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz an das Land, voll große Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass er der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, und ebenso auch Fisch. Das war das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte nach seiner Auferstehung. Ja, in diesem Abschnitt begegnen wir die Jünger Jesu. Zeitlich gesehen liegt das Geschehen nach der Auferstehung. Die Jünger halten zusammen, aber man merkt trotzdem was an, dass ihnen was fehlt, um sich der Aufgabe zu stellen, für die sie berufen waren und ausgebildet. Im ersten Kapitel desselben Evangeliums steht, dass wie Jesus den Andreas und Petrus, die Fischer waren, berufen hatte. Ja? Und Matthäus unterstreicht im Kapitel 4, Vers 19, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischer machen. Was war das Ziel? Zu Menschenfischer machen, ja. Aber die gehen wieder zurück, um die Wasserfische zu fangen, ja. 3,5 Jahre hat Jesus verwendet, um die Jünger, den Jüngern beizubringen, wie sie in ihrem Leben sein Vorhaben erfüllen können, ja. Wie viele Bilder hat er verwendet? Wie viele Gleichnisse hat er erzählt? Wie viele Belehrungen ausgesprochen? Wie viele Fehler korrigiert in ihrem Leben? Wie viele Versäumnisse verbessert? All das könnte den Jüngern eine gute Beihilfe in der beistehenden Arbeit sein, ne? Aber es traten irgendwelche Probleme auf, die sie letztendlich dorthin gebracht haben, dass sie zum Entschluss kamen, wir gehen Fisch fangen. Ich möchte hier präzisieren, nicht alle Jünger waren dort in diesem Boot. Und einige fehlten und die Ursache ihrer Abwesenheit kennen wir nicht. Die wird nicht erwähnt im Evangelium, ja? In dieser Gruppe immerhin befanden sich diejenigen, die wir als Leser des Evangeliums wahrscheinlich als Vielversprechende bezeichnen werden. Petrus war da, Johannes war da, Jakobus war da. Ja, das waren die obere Schicht, ja? Die waren da. Und ausgerechnet sie sind es, die zum Beschluss gekommen sind, zum vorigen Leben zurückzugehen. Und es fragt sich, warum? Ich glaube, dass keiner von uns, die hier anwesend sind, an ihrer Bekehrung zweifelt. Es waren ernsthafte und ehrliche Menschen, die verstanden haben, um was es geht. Eins hat Jesus beim Petrus sein Boot gemietet, um seine Bergpredigt zu sprechen, ja, zu den Leuten. Und am Ende, als er fertig war, hat er als Dankeschön, ja, dem Petrus angeboten, fahrt jetzt hinaus auf das Wasser und werft eure Netze aus. Und wie hat Petrus reagiert sofort? Hey Herr, was verstehst denn du vom Fischen, ne? Wir haben die ganze Nacht geschuftet, wo die Fische das Netz nicht sehen können und nichts gefangen. Und du willst uns am Tag hinaus schicken. Und plötzlich ändert sich aber alles. Und der Petrus schaut auf Jesus und sagt, aber Herr, okay, wenn du das sagst, dann machen wir es. Und dann, als das Boot fast untergegangen ist, unter dem Fang, sagte Petrus zu Jesus, geh von mir hinaus, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ist das nicht die Bekehrung? Den eigenen Zustand zu erkennen und Jesus als Herr nennen oder bekennen? Ist das die Bekehrung oder nicht? Doch, das ist sie. Einige Monate später bekam Petrus eine wichtige Bestätigung von Jesus, ja? Und ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforte der Hölle sollen sie nicht überwinden. Und ich will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Jesus hat doch keine Fehler gemacht. Er hat doch gesehen, wer dieser Petrus ist, ja? Und dass man ihm nicht nur die irdischen Sachen anvertrauen konnte. Das war doch Petrus, der bereit war, mit dem Herrn ins Wasser und Feuer zu steigen, ja? Und ihm nachfolgen. Und es war doch er, der gesagt hat, wenn auch alle an dir Ärgernis nehmen werden, so will ich niemals Ärgernis an dir nehmen. Und weiter noch, und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ich glaube, er meinte es ernst, als er das gesagt hat. Es waren keine leeren Worte, die er nur so blabla ausgesprochen hat. Das war eine richtige Reaktion auf das, was Jesus gesagt hat. Petrus zog das Schwert, um bei der Festnahme seinen Meister zu verteidigen. Kein anderer Jünger hat das gemacht. Mir scheint, er hat gut verstanden, mit wem er es zu tun hatte und wollte dem geschenkten Vertrauen auch gerecht werden. Auch die verantwortungslose Haltung der anderen Jünger ist ihm nicht aus dem Auge gelaufen. Ja, er hat es gesehen, wie sie sich hinter seinem Rücken versteckt haben, wenn es um irgendwelche brenzliche Sachen ging. Ja? Die haben sich hinten angestellt, hinter ihm. Bei Schwierigkeiten, ja, zogen sie sich zurück und versteckten sich hinter seinem Rücken. Petrus machte das nie. Er war immer vorne. Er war das, was er war. Warum aber jetzt? Am Ende der Geschichte, die doch einen positiven Ausklang hatte, Jesus war auferstanden und nahm sich seine Jünger an, kommt es dazu, dass Petrus zu seinem vorigen Leben zurückkehren will. Und was dabei schlimm ist, er geht nicht alleine. Er zieht auch die anderen noch mit. Was ist geschehen? Warum hat sich Petrus und mit ihm auch die anderen Jünger entschlossen, fischen zu gehen? Ich möchte diese Frage betrachten, weil hinter der Antwort auf diese Frage vielleicht Antworten stehen, mit denen, oder Dinge stehen, mit denen auch wir konfrontiert werden. Vielleicht hilft es uns, in unserem eigenen Leben einige Fehler zu meiden. Vorerst möchte ich mal einen Vorbehalt machen. Ja? Es ist ja eine Sache, wenn man bei irgendwelchen Aktivitäten Gast oder Beobachter ist. Ja? Und ganz was anderes, wenn du die Verantwortung trägst bei dieser Aktivität. Wenn die anderen auf dich sich richten, dich fragen, dir nachahmen, von dir Antworten erwarten, sich auf dich stürzen wollen. Ich muss gestehen, vieles von dem, was ich als Familienvater praktiziert habe, habe ich als Kind in meinem Elternhaus gehasst. Wenn die Eltern das Gleiche mit mir gemacht haben. Ja. Damals sage ich, man könnte doch alles anders machen, als sie es machen. Ja. Die Eltern haben die Verantwortung für die Familie trugen, die folgten ihren Überlegungen. Heute, als ich erwachsen geworden bin, ja, schätze ich ihr damaliges Verhalten als Lebensweisheit und versuche auch so zu handeln. Ja, aber dabei muss ich merken, dass meine Kinder mich komisch anschauen. Ne? Ich verhalte mich zu einem 20-Euro-Schein, den ich erarbeitet habe, ganz anders als zu dem, den ich während dem Spaziergang durch die Stadtmitte aus dem Portemonnaie meiner Mutter ziehen dürfte. Der gleiche Euroschein, aber ganz anderes Verhältnis. Ja? Manchmal wird über jemanden gesagt, solange er nicht im Amt stand, war er Mensch. Seit er aber die Schulterklappen trägt, ja, ist es mit seiner Menschlichkeit aus. Meine Verwandte haben mir das mal gesagt. An dieser Aussage ist was Wahres dran. Ein Amt bewegt zur Verantwortung. Die Verantwortung aber stützt sich auf meine Erfahrung, die ich schon einmal gemacht habe. Ja? Wenn die Erfahrung mich aber zu nah zu mein früheres Versagen bringt, oder mich erinnert, dass ich noch gestern in Gegenwart derselben Menschen was anderes behauptet habe, als ich heute sage, dann schaltet sogleich der Selbstschutz ein und führt mich dorthin, wo ich gar nicht hin will, ja? Aber wo ich mich sicher fühle. Und oft ist man alleine gar nicht imstande, das zu verstehen. Es muss ein anderer kommen und dich erinnern, hey, was machst denn du, ja? Und es ist gut, wenn wir Freunde um uns herum haben, ja, die das machen. An dieser Stelle sollte sich jeder die Frage stellen, wenn ich eine Richtung jetzt einschlage, so in der Gemeinde mit meinem Einfluss, ja, die mir meine Situation gerade so richtig zeigt, zu befolgen, und dann auch noch diejenigen mitziehen, die mir vertrauen, bleibt unsere Gemeinde noch die gleiche Gemeinde, die mich einst überzeugt hat, beibehalten konnte, helfen konnten, mir umzudenken und meinen Blick auf was Höheres und Heiligeres gerichtet hat. Diese Frage ist ungeheuer wichtig. Und die sollen wir uns stellen, ja? Für unsere Zukunft ist sie wichtig. Und deswegen sollen wir sie auch ehrlich beantworten. Uns selbst. Wenn damals, als ich nach Gott gesucht habe, die Gemeinde das wäre, was ich auch aus ihr heute mache, hätte ich mich ihr anvertrauen können? Und wenn ich sie so hinkriege, wie sie mir gerade passt, bleibt sie noch die Gemeinde, die ich mal liebgewonnen habe? Wird sie auch imstande sein, den Absichten ihrer Gründer noch gerecht zu sein, oder verwandelt sie sich in ein Gelächter dieser Absichten? Wird sie den Zeittest bestehen können, um weiterhin den Menschen zu dienen, oder wird sie von anderen Einrichtungen verschlungen werden mit der Zeit? Ich glaube, dass Petrus und die Jünger standen damals genau vor diesen Fragen, auch wenn sie das nicht verstanden haben. Und ich bin Gott dankbar, dass er ihnen einen Ausweg gefunden hat und geschenkt hat, ja? Und sie haben ihn genutzt. Jesus, der nach seiner Auferstehung schon längst bei seinem Vater sein könnte, und ich glaube, er hatte auch große Freude, das zu machen. Er blieb aber noch 40 Tage auf dieser Erde, um seine Jünger zu begegnen und sie zu stärken. Die Glaubenserfahrung von Petrus hatte einen sehr guten Anfang, eine gute Entwicklung, aber kein so gutes Ende. Die Geschwindigkeit war erstmal gut, und dann mit der Zeit ist sie immer kleiner geworden. Ja? Petrus war der Erste, den Jesus mit dem Einfluss des Heiligen Geistes bekannt gemacht hatte. Ja? Er hat dem Petrus, als Petrus bekannt hat, ja, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, sagte Jesus, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Es scheint aber, dass nicht nur der Vater im Himmel Zugang zum Petrus hatte. Jetzt, wo Jesus nicht mehr in seiner Nähe war, sah Petrus all seine Worte und Taten in einem ganz anderen Licht. Er erinnerte sich, wie Jesus von seinem Leiden gleich danach angefangen hat zu sprechen, und er wollte ihn bemitleiden. Ja, Gott bewahre dich, Herr, dass es dir widerfahre. Und Jesus dreht sich um und sagt, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und später, als ich geschworen habe, dass ich mit ihm ins Gefängnis und in den Tod bereit bin zu gehen, hat er erwidert und wie ins Wasser geschaut. Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Es scheint, ihm gefällt es nicht, wenn ich mich für ihn einsetze. Er sieht in unserer Gesellschaft, wo die brutale Macht herrscht, ja, immer so schwach und hilflos aus. Wenn man sich aber vor ihn stellen versucht, sieht er das immer negativ. Und später, als ich das Schwert gezogen habe, um ihn zu verteidigen, durchbohrte er mit seinem Blick mich und sagte, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durch Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könnte und er mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen würde? Es scheint, er kommt auch ohne mich gut aus. Ich bereite ihm nur Ärger. Und er äußert es noch vor allen. Danach habe ich ihn verleugnet. Und es musste doch so kommen, dass im Durcheinander dieser Nacht er alles mitgekriegt hat und verstanden hat, was ich gemacht habe. Die anderen nicht. Er sah mich an und ich wäre lieber bereit zu sterben, als weiterzuleben. Später kamen die Frauen auf mich zu und erzählten, sie haben ihn gesehen und er hat ihnen empfohlen, mich zu benachrichtigen. Er ist auferstanden, er lebt. Welch eine Freude könnte das sein? Aber doch nicht jetzt. Jetzt weiß ich nicht, wie ich ihm in die Augen schauen soll und wie ich ihm begegnen soll. Dann ist er im Zimmer erschienen, wo wir hinter der verschlossenen Tür versammelt waren, und machte sich sogleich an den Thomas. Ich rollte mich zusammen, weil ich genau wusste, dass ich der Nächste an der Reihe bin. Er hat mich aber voll ignoriert, als wenn ich Luft wäre. Deswegen sitzen jetzt ich und der Thomas im gleichen Boot. Mir haben noch immer seine Ideen und seine Auffassungen gefallen. Ich fühlte mich Mensch, wenn ich sie realisieren dürfte. Jedes Mal aber, wenn ich ihm zu nahe kam, habe ich das Gefühl bekommen, er hat was gegen mich. Ja, bald wird er zu seinem Vater gehen, zu den Legionen Engel, die er erwähnt hat. Wir aber bleiben im Ländle. Auf uns wartet keiner. Und es scheint, ich muss zurück zu meiner früheren Beschäftigung gehen. Das, was Jesus wollte, hat es aus mir nicht gegeben. Das Leben muss aber weitergehen. Auch die anderen Jünger wissen jetzt nicht, was sie tun sollen. Wir gehen Fisch fangen. Das ist mein Ding, ja. Da kenne ich mich aus. Da kann ich auch die anderen belehren und ihnen das beibringen, ja. So führte Petrus in seiner gewohnten Rolle als Anführer ja die anderen Jünger ins Nächtliche auf den See. Und sie schufteten vergeblich die ganze Nacht. Ganz sein Wissen, seine Erfahrung wurden angewendet, aber nichts, kein einen Schwanz im Netz. Es scheint, dass die Fische sich in der Zeit meiner Abwesenheit mir verfremdet haben. Gegen Morgen, mit einem schweren Herzen und in schlechter Fassung, nahmen sie zum Ufer. Und dort, in der Morgengraue, stand eine einsame Figur, die anscheinend sie beobachtet hat. Und als sie näher zum Ufer kamen, hörten sie plötzlich eine Frage: Jungs, habt ihr was zum Essen? Nee. Ich kann mir vorstellen, welches Nee das war nach solch einer Nacht. Gar nichts. Sind selbst hungrig. Werft mal euer Netz dort aus, an der rechten Seite eures Bootes. Ich habe gesehen, dort spielen die Fische den ganzen Morgen schon. Plötzlich, undeutlich wie in einem Traum, erinnerte sich Petrus, dass er schon einmal diese Stimme und auch diese Anweisung gehört hatte. Sie sammelten alle ihre Kräfte. Ja, was tut man nicht aus Verzweiflung heraus, ne? Warfen das Netz aus und, oh Schreck, die konnten es nicht bewegen. So voll war es. In diesem Moment sagte einer der Jünger, der nie an die Liebe Jesu gezweifelt hat, auch wenn er manchmal auch einiges einstecken musste. Er sagt zu Petrus: Das ist der Herr. Blitzschnell regelte Petrus die Frage des Anstandes in seiner Kleidung und warf sich ins Wasser. Richtung Ufer. Das Netz mit den Fischen hat ihn nicht mehr interessiert. Als er aber dem Unbekannten in die Nähe kam, spürte er wieder wie früher das unangenehme Gefühl, weil dieser ihn nämlich gebeten hat, ihm ein paar Fische aus dem neuen Fang zu bringen. Petrus musste zurück zu den anderen Jüngern und sie haben gemeinsam das Netz an das Ufer gebracht. 153 große Fische waren im Netz. Die Bibel lernt uns genau mit den Zahlen unserer Gewinne umzugehen. Ne? Es könnten doch auch 150 sein, ja, hätte ich geschätzt. Ne? 153. Sie scharten sich um das Feuer auf dem Fisch. Frisch gebratene Fische und Brote lagen. Auch wenn der Unbekannte nicht ganz ihrem Herrn so ähnlich war, haben sie keinen Zweifel daran gehabt, es ist er. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, ich weiß nicht, welche Gefühle ihr Jesus gegenüber habt. Oder auch denjenigen, die dank Jesus in eurer Umgebung sich befinden. Es ist doch kein Zufall, dass der oder andere Mensch neben mir ist. Es kann sein, jemand steckt in eine Krise und möchte von allen Abstand halten. Ja? Ein bisschen weiter. Oder man hat sich einen gemütlichen Kreis gebildet, passiert auch manchmal in der Gemeinde, ja, und beschäftigt sich mit Dingen, die alles andere sind als Jesu Auftrag in diesem Kreis. Ich gehe davon aus, wir wissen, dass wir einen Auftrag unseres Herrn Jesus Christus ohne ihn nicht meistern können. Amen. Er muss dabei sein. Ja? Wenn wir aber ihm zu nahe kommen, fühlen wir uns manchmal nicht so wohl. Und warum? Weil unsere fleischliche Natur plötzlich so deutlich vor mir steht. Ja? Sobald ich Jesus nahe komme, merke ich das alles wie in einem Spiegel. Wenn ich mich ein bisschen weiter von ihm aufhalte, bin ich so gut in meinen eigenen Augen. Ihr wisst gar nicht, wie. Und das erinnert uns an unsere Misserfolge und Fehler. Und wir denken dabei, wenn das so deutlich vor meinen Augen steht, dann sieht es auch die ganze Welt, die um uns herum ist. Das ist aber nicht so. Die sehen gar nichts. Und wenn sie Jesus näher kommen, haben sie das gleiche Gefühl wie ich. Das veranlasst uns zu Geborgenheit, ja? Wir kapseln uns allmählich von allen ab, verlieren das Vertrauen zu uns selbst und werden immer mehr vom Gefühl eines Pechvogels erobert. Und wenn wir dabei in Berührung mit anderen Menschen kommen, ohne zu verstehen, was mit uns los ist, merken sie unsere Gebundenheit und versuchen sich von uns zu distanzieren, ja? Die wollen das Gleiche nicht. Somit leben wir eine ganze Gesellschaft und können sie kaputt machen. Und als Ergebnis steht, die Morgenröte der Ewigkeit tritt ein, wir aber begegnen sie selbst enttäuscht mit leeren Händen und können auch einem anderen nichts geben und nicht helfen. Kinder, habt ihr was zu essen? Ein bekannter Unbekannter steht am Ufer unseres Lebens und wartet auf uns. Er kennt unsere Anstrengungen. Er kennt auch die Widersprüche, mit denen wir leben, unsere Enttäuschungen und Schmerzen. Er schaut in unsere Richtung und wartet, bis wir so nahe kommen, dass wir seine Frage hören. Was meint ihr? Ist er hungrig und braucht unsere Fische? Ich glaube, nein. Auf seinem Feuer liegen frische Fische und auch Brot in Genüge. Er ist sogar imstande, uns zu zeigen, wo wir das Netz auswerfen sollen, wenn wir schon fischen gehen. Alles, um was wir nächtelang schuften, hat er im Überfluss. Psalm 50, die Verse 10 bis 12 gefallen mir so in dieser Hinsicht. Denn alles Wild im Walde ist mein und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden, sagt Gott. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich regt auf dem Felde ist mein. Wenn mich hungerte, wollte ich dir nicht davon sagen, denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. Jesus nahm sich die Zeit nicht, weil er was von den Jüngern bekommen wollte oder abverlangen wollte. Er wollte ihnen klar machen, sie müssen sich ihrer Vergangenheit nicht schämen. Sie brauchen auch wegen ihren Fehler ihm nicht aus dem Weg zu gehen. Sie sollen nur begreifen, er ist in der Abwesenheit derselbe Herr wie auch in der Nähe. Unser Zustand kann sich ändern, aber sein Wesen nicht. Früher, als sie da waren, wo er sie hingestellt hat, haben sie selbst bezeugt, in Lukas 22, 35 steht das, als ich euch ausgesandt habe ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr je Mangel gehabt? Jesus hat sie gefragt. Was haben sie geantwortet? Niemals. Ja. Jesus sucht nicht nach dem, was Menschen haben. Er sucht danach, was die Menschen sind. Wenn wir das Richtige sind, werden wir auch das Richtige bekommen und haben. Amen. Wenn wir uns aber manchmal durch die Sünde verleiten lassen, versucht er uns wieder zu begegnen, um einen neuen Anfang in unserem Leben zu legen. Er schenkt uns Zuversicht, dass wir nie daran zweifeln müssen, dass Gott ist die Liebe. Amen.